Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Joel nach unserer kleinen Vorbereitung auf Mallorca wieder zurück in Mainz. Wetter ist so ein bisschen eingebrochen, aber noch weiterhin perfekte Temperaturen. Wie geht's dir?
Ja, hallo alle zusammen, mir geht's super, vielen Dank. Ja, du hast gerade gesagt, genau, wir sind zurück aus Mallorca und hatten ja da unsere kleine Vorbereitung. Ich glaube, wir hatten ja schon mal ein bisschen von vor Ort sogar berichtet. Wir hatten ja die Gelegenheit, mit zwei Mannschaftskollegen da ein bisschen zu spielen, waren dann auch auf der Anlage, wo wir eigentlich so die letzten 20 Jahre immer an Ostern unsere Vorbereitung gemacht haben. Da sind wir dann jetzt, glaube ich, nach gut, ja, ich glaube so 8 Jahre ist es her, dass wir das letzte Mal da waren. Hat sich auch nicht viel verändert und haben da mal ein bisschen gespielt. Und ja, glaube ich, war ganz gut, ne, zum Reinkommen. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal hier in Deutschland wieder gespielt. Und da merkt man schon, wie anders die Bedingungen sind. Also erstmal waren die Plätze ganz weich und man konnte eigentlich nur Bälle schlagen. Und dann gab es auch Tage, an denen war es super heiß schon, ne? Und die Bälle springen unglaublich hoch ab. Da merkt man sofort, wie sich das Wetter verändert, wie sich dann auch die Bedingungen sofort die verändern und wie man sich anpassen muss. Aber so ist es auf Sand und so wird es auch in die ganze Saison über sein. Von daher ist es gut, dass wir das jetzt schon mal am Anfang einmal jetzt durchmachen. Ja, wir haben ja wieder traditionellerweise am Wochenende bei Pino und Michaela den Honeymoon Cup gespielt. Richtig. Die ist ja leider war ein bisschen ausgedünnt, unser Teilnehmerfeld, weil viele kurzfristig absagen mussten, aber trotzdem waren wir am Ende 6 Leute und haben dann untereinander, sage ich mal, Trainingsmatches gespielt. So eine kleine Generalprobe, nenne ich es mal, oder eine kleine Vorbereitungsmatch mal unter Turnierbedingungen. Wie war es für dich?
Gut, also ich meine, wir hatten ja das Glück, dass wir auf dieser schönen Anlage da spielen konnten, wo die Plätze einfach schon wirklich richtig gut sind. Das ist ja zu der Jahreszeit auch für viele, haben wir das Gefühl, das muss immer selbstverständlich sein. Plätze machen auf und die müssen top sein, aber das ist in der Realität ja meistens nicht der Fall. Aber da ist wirklich super, man kann da sofort sozusagen loslegen. Für Anfang Mai muss ich sagen, schon erstaunlich gut. Und genau, du hast ja schon angesprochen, wir haben ja so ein bisschen Trainingsmatches gemacht, da jetzt so die ein, zwei dann doch nochmal verletzungsbedingt kurzfristig abgesprungen sind. Haben wir so ein bisschen untereinander gespielt. Ich habe einen Satz gegen unseren neuen Mannschaftskollegen gespielt, Franjo, und Einsatz gegen dich. Ich glaube, das waren 2 gute Spiele, die ich jetzt persönlich hatte, also von beiden Seiten. Ja, Bedingung ist immer schön draußen, immer schön schwierig. Es war sehr böig, also der Wind kam von jeder Seite. Ich habe das beim Platzspritzen gemerkt, weil egal wie ich den Schlauch gehalten habe, in welche Richtung, oder ich diese Wasserdüse gehalten habe, ich wurde trotzdem nass, also es war super böig. Der Wind kam von allen Seiten. Und es war demnach auch, finde ich, wenn man lange nicht mehr mit so einem Wind gespielt hat, auch ein bisschen schwierig. Klar, dann sind es auch immer andere Bälle. Wir haben mit anderen Bällen die ganze Zeit gespielt. Dann hast du plötzlich, das waren diese HTV-Bälle, die waren aber, fand ich, ganz gut, aber auch wieder anders. Ja, im Großen und Ganzen, denke ich, 2 gute Matches gehabt. Und zumindest mal auch diese Intensität ist ja wichtig, dass man die auch mal aufrechterhalten kann, weil das wird uns alle erwarten bei den Medienspielen, ist nicht nur ein Einzel zu spielen, komplett durch, sondern hinterher ja auch noch ein Doppel. Das ist ja, die Kräfte muss man ja auch sich irgendwo wiederholen. Für viele ist es vielleicht selbstverständlich, die regelmäßig Turniere spielen, für den einen oder anderen unter uns hier ist das Einzel vielleicht schon das Problem, das durchzuhalten, aber deswegen sind solche Matches vorher tun immer ganz gut. Wie war es für dich?
Ja, ich fand es ganz interessant, weil das war ja jetzt noch nicht mal ein offizielles Turnier, sondern wir haben im Endeffekt einfach nur, wir spielen gefühlt jede Woche zusammen.
Ja.
Aber trotzdem war es dann was anderes, weil wir auf einer anderen Anlage gespielt haben und es war dann so unter Turnierbedingungen, dass man dann so angespannt ist wie bei einem Turnier oder bei einem Medenspiel. Also zumindest ging es mir so. Und ich habe ja am Anfang gewartet, als ihr gespielt habt.
Ja.
Und dann ist es so, hattest du richtig so Medenspiel-Vibes. Also ich habe da gehockt und gewartet und wartest, bis dein Einsatz ist und so. Und es kostet so viel Kraft. Also ich war am Ende des Tages durch das ganze Rumlungern am Tag. Und letztendlich habe ich nur 1,5 Sätze gespielt, weil es dann angefangen hat zu schütten und zu hageln. Das heißt, Franjo und ich mussten dann unser Match leider unterbrechen. War ich trotzdem am Abend total platt. Ja, einfach dieses Rumhängen und auf seinen Einsatz warten und bereit sein, kostet viel Kraft und ist eine gute Probe dann mal vor so einem Medenspiel. Deswegen, glaube ich, kann man allen Leuten auch einfach mal raten, wenn man es nicht schafft, irgendwo nochmal ein Turnier zu spielen und so, keine Ahnung, verabredet euch vielleicht mit jemandem aus einem anderen Verein und spielt mal mit einem Fremden oder
ja,
organisiert das irgendwie so, dass das so ein bisschen so einen Turniercharakter hat. Das bringt schon viel.
Genau, hab schon gehört, bei uns im Verein wurden auch, ich glaube, die Herren 50 haben das gemacht, ein Freundschaftsspiel
gegen
einen anderen Verein. Ja. Das ist dann auch nur, weißt du, geht jetzt auf dem Papier um nichts, aber natürlich hat schon mal einen anderen Flair jetzt. Ja. Du spielst gegen jemanden, den du vielleicht jetzt nicht kennst und weißt, ich muss das Match auch mal durchziehen, weil, was man ja häufig beobachtet auch, ist so, ah ja, so nach anderthalb Sätzen, halt reicht jetzt auch so.
Ja, genau.
Genau.
Ja, ja. Deswegen, ich glaube, jetzt haben wir noch mal, ja, fast 2 Wochen bis zu unserem ersten Herren 30-Spiel.
Richtig. Das heißt,
wir können noch mal ein bisschen vorher spielen, trainieren und freuen uns dann, glaube ich, drauf, dass es dann endlich offiziell losgeht.
Dass es dann richtig losgeht, richtig, genau. Haben wir noch genug Zeit, und ich meine, das Verrückte ist, es waren ja schon die ersten Medenspiele bei uns in Rheinland-Pfalz am 1. Mai, bei der Donnerstag, der Feiertag. Ich finde es immer zu früh. Ich glaube, in anderen Verbänden ist es teilweise 2 Wochen später erst geht's los. Ich meine, in Hessen ist das der Fall, logischerweise, sonst hätten wir nicht da das Turnier spielen können am Wochenende. Ich denke, man sollte, wie gesagt, immer, jedes Jahr ist es für mich die Frage, muss man das so früh machen? Erstens, den Plätzen tut es nicht gut. Zweitens, kann mir auch keiner erzählen, dass man da schon, egal auf welcher Spielklasse man ist, welches Spielniveau man hat, dass man da sich schon wirklich auf Sand richtig wohlfühlt und auch man die Chance hatte, mit seiner Mannschaft zusammen zu trainieren, weil das ging bei uns beispielsweise im Verein nicht, da die Plätze so kaputt gemacht wurden von unseren Mitgliedern, dass die erstmal gesperrt wurden. Das heißt, man konnte als Mannschaft auch nicht zusammen irgendwie nochmal vorher trainieren oder sonstiges. Das geht alles nicht, weil die Plätze waren einfach gesperrt. Und da frage ich mich halt immer, muss man das so früh machen? Aber das ist wahrscheinlich wieder ein Thema für sich selbst.
Ja, ich habe da auch viele Fragezeichen, aber auf der anderen Seite, ich glaube, du kannst es den Leuten sowieso nicht recht machen.
Nee.
Also dieses Jahr bei uns. Auf der einen Seite fordern die Leute, dass die Plätze ganz früh aufmachen, früher als vielleicht vor 10 Jahren der Fall war.
Ja, das sowieso.
Und hängt natürlich auch mit dem Wetter zusammen, dass es vielleicht jetzt schon ein bisschen früher wärmer ist. Dann macht man die Plätze früher auf und dann erwarten die Leute trotzdem auch vom ersten Mal spielen, dass die Plätze schon so in einem Top-Zustand sind, dass sie Matches spielen können und wühlen die Plätze komplett um und graben die um und dann fahren sie nach Hause und wundern sich dann, dass die Anlage gesperrt ist, weil die Plätze umgegraben sind. Mhm. Deswegen glaube ich, ob du die Medienspiele früh machst oder spät machst, es wird immer so sein, dass es für die Leute, für viele Leute einfach nicht passt und jeder findet dann irgendeinen Grund, warum man meckern kann. Und
also glaubst du, das ist wie so bei so einer Prüfung in der Schule nach dem Motto, oh shit, ich hätte noch einen Tag mehr zum Lernen gebraucht.
Ja, so ungefähr. Ja. Dann ist es, wenn du später machst, dann ist es in den Ferien, dann beschweren sie sich dann, warum es in den Ferien ist. Also ich glaube, auch als Verband, da muss ich den Verband mal in Schutz nehmen, wo ich ja sonst der größte Hater bin. Du kannst es den Leuten eh nicht recht machen. Die werden immer einen Grund haben, sich zu beschweren. Und sie kennen das ja selbst von uns auch gut genug. Ich versuche zumindest für mich gerade diese Saison so wenig über Plätze zu meckern, wie es nur geht. Weil es gibt immer einen Grund, sich aufzuregen. Wir haben es ja auf Mallorca auch schon festgestellt, dass es die Plätze, dann hast du Wind, dann regst du über den Wind auf, dann hast du Sonne, dann regst du über die Sonne auf, dann hast du Regen, regst du über den Regen auf, dann regst du über einen weichen Platz auf, über einen harten Platz auf. Ist egal. Du findest immer einen Grund, gerade draußen dich aufzuregen. Und ich glaube, man erspart sich selbst viel Stress, indem man es einfach mal so akzeptiert, wie es ist und versucht, einfach so hinzunehmen. Und es gibt sicherlich einen schlechten Tag, an dem man es vielleicht nicht kann und ausrastet. Aber im Grunde ist es ja eigentlich ganz schön, dass wir draußen spielen können.
Das sind weise Worte, da hast du recht.
Oder?
Ja.
Nico ist schon gebrainwashed von mir und kann es nicht mehr hören, meine Leier.
In diesem Sinne. Und der ist dann der Erste, der die Bälle über den Zaun kloppt. Und,
ich sag ja, wenn man einen schlechten Tag hat und ausrastet, kann man nichts machen.
Das wird kommen. Ja, wir werden sehen, genau.
Ja, aber weil wir gerade von schönen Plätzen sprechen. Ich war ja in Wiesbaden beim WTA-Turnier und habe das Match von Sinja angeguckt. Von
genau, Sinja bei Wiesbaden oben. Ja, Sinja, wenn du das hörst, ich konnte leider, du hast mir auch eine Karte hinterlegt, das ist sehr nett von dir. Ich konnte leider nicht kommen, weil ich einen Arzttermin hatte, den ich nicht verschieben konnte. Und es interessiert mich brennend jetzt, Joel, wie war das da und ja, was sagst du zum Match?
Ja, also erstmal ist es super cool, dass wir natürlich hier in der Region so ein Turnier haben, ne? Und das zeigt mir auch wieder, für so ein WTA-Turnier brauchst du im Endeffekt 3 Plätze. Also die haben 3 offizielle Spielplätze.
Ja.
2 davon sind einfach ohne Tribüne, die sind einfach nebeneinander, so wie in jedem anderen Verein auch.
Und okay. Beim
Center Court haben sie eine kleine Tribüne aufgebaut.
Wie viele Zuschauer schätzt du, passen da so drauf oder wie viele Reihen hatte so dieses Stadion?
Das ist so schwer einzuschätzen, aber ich sag mal, Reihen waren es wahrscheinlich so 8 Reihen.
Okay.
Ja. Ich kann es nicht einschätzen, wie viel da drauf passt.
Gut, klar, jetzt aber es ist jetzt nicht so, dass man, weil du sagst ja, es ist relativ einfach, so man hat 2 Plätze und ein Stadion mit einer Tribüne.
Ja, eine kleine Tribüne, das ist wirklich nicht groß.
Genau, das heißt, die ist wahrscheinlich ja auch keine feststehende Tribüne.
Nee, die haben ihn dann auf dem Nachbarplatz einfach aufgestellt. Genau. Ja, und auf der anderen Seite ist es einfach der ganz normale, wie so ein kleiner Hang, ja, auf dem dann so ein paar Sitzgelegenheiten sind, wo die Leute hocken können und können sich das angucken. Mhm. Ich glaube, dass wir halt in Deutschland eigentlich ein Paradies an Anlagen haben, wo man solche Turniere ausrichten könnte.
Unser Verein beispielsweise.
Genau, unser Verein. Wir haben einen riesen Center Court, der total schön ist.
Ja.
Und dann hast du dann noch, brauchst du noch zwei weitere Plätze. Und da kannst du eine komplette Konkurrenz spielen plus noch Doppel. Ja? Mhm. Und da brauchst du halt Trainingsplätze. Ich glaube, das scheitert halt an anderen Sachen. So ein Turnier auszurichten kostet im ersten Mal erstmal Geld. Das ist auch wieder ein Riesenthema für sich. Aber es ist schade eigentlich, dass Deutschland so wenig Events hat. Weil es ist ja machbar, wie man sieht.
Ja,
so,
und die Turniere müssen natürlich auch in den Turnierkalender passen.
Genau. Also es gibt viele Faktoren, die man erfüllen muss und sowas. Aber ich glaube, jetzt im Vergleich zu anderen Ländern haben wir wahrscheinlich eine viel bessere Infrastruktur einfach, was auch die Anlagen angeht, dass man so geile Turniere hier ausrichten könnte. Und die haben es schön vorgemacht. Ich war echt überrascht, wie cool das gemacht war.
Ja.
Und natürlich dann war es schön, einfach Sinja spielen zu sehen. Mhm. Sinja hat direkt gegen die Einsgesetzte gespielt, gegen die Anna Bonda. Witzigerweise ist das nämlich der Schützling von Yannick Maden, der hier schon im Podcast bei uns war, der damals auch erzählt hat, dass da die Anna Bonda trainiert. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht. Er war zumindest nicht dabei. Und die steht aktuell, glaube ich, 90 in der Welt. Ist natürlich ein bitteres Los für Sinja, dass sie direkt gegen die Einsgesetzte kommt. Und ja, wie war das Match? Also, ich war überrascht, muss ich echt sagen, vom Tempo, was die gespielt haben, erstens. Und vor allem
im negativen oder im positiven? Im positiven
Sinne. Also ich fand es sehr zügig.
Ja.
Und vor allem, die haben sehr lang und genau gespielt. Da war ich echt überrascht. Ja, es war nicht einfach so sinnloses Draufgehacke, sondern die haben echt lang gespielt. Vor allem, wenn die dann mal unter Druck geraten sind, haben die immer lang gekontert. Da dachte ich am Anfang so, boah, echt ein starkes Niveau für so eine erste Runde. Mhm. Weil da waren auch andere, die haben Doppel gespielt. Da hast du schon deutlich den Leistungsabfall gesehen. Da waren ein paar im Doppel dabei, die auffällig schwächer waren als die anderen. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer so. Aber das war, glaube ich, vom Niveau her echt schon ein gutes Match. Der erste Satz ging ganz glatt an die Gegnerin von Sinja. 6-0. Aber die Spiele, wie man immer so schön sagt, waren alle sehr umkämpft. Bringt am Ende des Tages nichts. Es war sehr glatt. Ich glaube, das lag einfach daran, dass die Sinja vielleicht so ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal, überrascht war, dass wenn sie eine gute Rallye gespielt hat oder gute Bälle gespielt hat, dass die andere immer sehr stark gekontert hat und Bälle nochmal zurückgespielt hat, mit denen sie vielleicht jetzt nicht unbedingt gerechnet hat. Wo sie vielleicht bei anderen schon eher dann nochmal einen kürzeren Ball bekommt und ihn wegspielen kann. Mhm. Da hat die echt super gekontert, weil die war saufit. Also die war echt auffällig durchtrainiert. Die
Anna Bonda.
Auffällig durchtrainiert im Vergleich zu den anderen. Also es wirklich war sehr auffällig, wie fit die war, wie schnell und wie kraftvoll und sausolide einfach. Mhm. Also sie hat wirklich gut aus der Defensive gespielt. Und ich glaube, es hat am Anfang der Sinja schwer gefallen. Ich glaube, die Sinja kann spielerisch viel mehr als die vom Schlagrepertoire und von der Spielintelligenz. Aber das hat ja auch damals der Benny Hassan im Podcast gesagt, das spielt im Endeffekt dann wenig Rolle. Mhm. Da geht es eher darum, diese Konstanz zu haben. Und die hatte die einfach.
Ja,
da kannst du deine spielerischen Qualitäten und vielleicht den Spielwitz und sowas, kommt gar nicht zum Tragen, wenn du gegen jemanden spielst, der einfach so grundsolide einfach den Stiefel runterspielt.
Genau.
Und so war es auch im ersten Satz. Dann hat die im zweiten Satz ein bisschen nachgelassen und dann hat Sinja zugepackt. Und da war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sinja hatte auch einige Chancen gehabt, hat dann aber leider 7-6 verloren, den zweiten Satz. Von daher 0-6-6-7. Klar, war auf jeden Fall mehr drin und Sinja kann die auch auf jeden Fall schlagen. Vielleicht wäre es dann in der zweiten oder dritten Runde besser gewesen.
Wenn man ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat.
Ja. Genau, aber die ist eigentlich da. Also die gehört spielerisch eigentlich dahin. Mhm. Aber ich glaube, da muss man draus lernen, dass man merkt, okay, ich muss vielleicht noch mal da ein bisschen eine Schippe drauflegen, was so das Körperliche angeht, damit ich da noch mal einfach stärker bin als die anderen.
Ja.
Weil spielerisch ist die besser, finde ich.
Okay.
Spielerisch, die sind ja besser. Ich glaube, es lag einfach wirklich an dieser Körperlichkeit und dass die einfach so sehr, sehr konstant war.
Okay.
Sehr, sehr konstant.
Ja, schön. Hast du noch die Gelegenheit gehabt, andere Matches zu sehen oder musstest du dann
Ich musste dann leider weg. Wie gesagt, ich habe nur Doppel gesehen, weil die liefen schon, bevor das Einzel anfing. Mhm. Und da war ich ehrlich gesagt erstmal so ein bisschen negativ überrascht, weil da fand ich das Niveau teilweise schon echt sehr überschaubar für so ein großes Turnier, muss ich sagen. Ja, da waren ein paar dabei, wo ich dachte, die sind technisch dann doch so limitiert, da weiß ich nicht, wie weit das bei denen reichen soll, egal ob im Einzel oder im Doppel. Gut, vielleicht sind das die, die dann die Felder auffüllen, keine Ahnung. Und dann ist es dann in den Endrunden vom Doppel dann ein super Niveau, aber da war ich schon so, okay, also
Okay.
Da ist die, sind ja, ja, meilenweit von entfernt, ja, von denen.
Also, du kannst zusammenfassen an alle Tennisfans da draußen, es lohnt sich da mal Abstecher zu machen.
Die kleinen Turniere lohnen sich immer,
genau,
weil du bist so nah am Platz und das kannst rumlaufen und siehst die Spieler hautnah, richtig, und hast dann nicht irgendwie, wie bei den French Open, wie wir es schon erlebt haben, dass du ein Center-Court-Ticket brauchst und bist dann doch so weit weg. Die kleinen Turniere machen richtig Bock zu gucken.
Ja. Wollen wir dieses Jahr auch noch machen, nachdem wir keine Karten schon wieder bekommen haben für die French Open? Alle, die auch keine Karten bekommen haben, schreiben mal bei uns im Instagram-Profil in die Kommentare. Unglaublich.
Ja, aber wir sind ja jetzt richtige Groupies. Vielleicht fahren wir ja mal zu Sinja zum Quali-Match zum French, genau, Open hin, wenn das zeitlich passt. Das, ja, wissen wir immer, wissen wir dann nur ganz, ganz, ganz spontan.
Ja.
Wahrscheinlich einen Tag vorher, wann sie spielt und ob wir das zeitlich packen, aber vielleicht.
Sie sind, dann werden wir so Edelfans.
Genau, Sinja, machen wir so eine Edelfan-Aktion grade, und fahren dann so wie so Hooligans dann, genau, so morgens.
Ich habe gerade mich so ein Interview gehört von Timo Boll.
Ja.
Der gesagt hat, er hat, er ist ja ein richtig guter Tischtennisspieler und er hat einfach so 3-4 Groupies aus China, die ihm eigentlich überall hin, hinterherreisen.
Das sind wir jetzt.
Und das sind wir jetzt für die Sinja.
Das sind wir jetzt.
Mega.
Ja.
Okay.
Ja, mal gucken. Also, ja, vielleicht fahren wir doch hin. Ja, das dazu. Und ich glaube, letztes Mal hatten wir ja über das Turnier Monte Carlo berichtet und haben dann schon mal so eine Vorschau gegeben, was ansteht, nämlich München und Barcelona.
Richtig.
Haben da, glaube ich, auch die ersten Matches schon kommentiert. Und das wollen wir natürlich.
Ein 500er, genau.
Beides 500er. München ist ja aufgestiegen. Und wollen natürlich jetzt erstmal über München sprechen, da wo auch Zverev mitgespielt hat.
Ja, war auch recht erfolgreich.
Ja, kann man ja schon vorwegnehmen. Hat das Turnier gewonnen.
Ja.
Was natürlich nach den nach der Zeit davor ein wichtiger Sieg für ihn war, weil der hatte davor, glaube ich, die letzten 6 Turniere, glaube ich, kam er nie weiter als Viertelfinale. Und hat nie mehr als 2 Matches am Stück gewonnen.
Ja, auf jeden Fall für seine Ansprüche eine durchwachsenes Quartal vielleicht, um es mal so zu sagen.
Ja.
Diese Südafrika-Abstecher und dann das Sunshine-Double war nicht erfolgreich. Und jetzt in München hatte man gehofft, der Knoten geplatzt. Ich sage ja so ganz provokant, man hatte man gehofft, weil, ich nehme es mal vorweg, hatte ja eigentlich schon fast, oder war kurz vor einer Niederlage gegen Talon Kriegsbohr, lag schon einen Satz zurück und im zweiten Satz mit 5-4 Aufschlag Talon Kriegsbohr hat zum, ja, Matchgewinn aufgeschlagen, hat es dann noch gedreht, hat es dann auch gewonnen im dritten Satz des Zverev und hat er gesagt, es war wichtig, dass er mal so ein Match auch gewinnt und hat am Ende dann auch das Turnier in München dann gewonnen im Finale gegen Ben Shelton. Und auf jeden Fall für ihn ein wichtiger Turniersieg. Schön für das deutsche Publikum. Ich glaube, München hatte ja wirklich Glück gehabt in der Woche mit dem Wetter, soweit ich das mitbekommen habe. Und hast du für dich noch ein paar Highlights aus München?
Highlights vielleicht nicht, aber einfach um die, vielleicht um das, die Leistung da richtig einzuordnen. Also erstmal, wie du gesagt hast, sau der wichtige Turniersieg für ihn, für sein Selbstbewusstsein. Was er daraus gemacht hat, da werden wir gleich drüber sprechen.
Ja.
Und natürlich auch so ein ganz wichtiges Match gegen Kriegsbohr. Du hast gesagt, der war eigentlich schon vor dem Aus. Und Kriegsbohr hat ihn ja auch zuletzt geschlagen gehabt. Von richtig. Daher wichtig, dass er so ein Match gedreht hat. Ich sag mal so, ich glaube, das Feld, wenn man das vergleicht mit Barcelona, war deutlich schwächer.
Da gebe ich dir recht.
Und es waren jetzt auch nicht die Sandplatz-Spezialisten dabei, die man jetzt vielleicht in Monte Carlo oder in Barcelona oder jetzt auch in Madrid hatte,
ja,
gegen die man sich dann letztendlich durchsetzen muss, wenn man halt dann so ein großes Turnier in Tausender oder die French Open gewinnen will. Ich sag mal, im Finale Ben Shelton. Respekt, dass der so weit kommt. Ne? Also er hat sich ja nicht ohne Grund ins Finale gespielt, aber es ist ganz sicher kein Sandplatz-Spezialist, der irgendwie die Sandplätze der letzten Jahre dominiert. Von daher muss man, glaube ich, die Leistung oder das Feld auch richtig einordnen. Am Ende des Tages ist es immer so, es juckt kein Schwein, wie du, ja, gespielt hast und gegen wen du gewonnen hast. Wenn du am Ende als Sieger vom Platz gehst, hast du gewonnen.
Da noch vielleicht ein Wort zu Ben Shelton. Ja, man kann sich ja, wir haben uns schon auch häufig über seinen Spielstil, haben wir kritisch beäugt. Ja, du hast ja eine ganz klare Meinung auch zu ihm. Ich finde, er entwickelt sein Spiel immer weiter, das muss ich ihm lassen.
Stimmt.
Und ich finde, man sieht gerade, das ist das Schöne bei Social Media, viele Videos und auch von seinem Training, wo man das Gefühl hat, die arbeiten an seinem Spiel, an der Beinarbeit, auch auf Sand. Also es ist nicht so, wie es ja, muss man ja so sagen, bei den Amerikanern häufiger Fall ist, die Sandplatzsaison wird eher so ein bisschen gesehen als notwendiges Übel. Man muss
ja, wenn man machen. Den Podcast hört von den Nothing Major, von
ja.
Query, Isner und so, die sagen das ja auch ganz klar,
ja.
Jetzt im Nachhinein, dass die Sandplatzsaison, die haben maximal 3 Turniere gespielt in Europa und hatten ja jetzt nicht so den Fokus drauf.
Genau, und er nimmt das an, er hat in München, ist ins Finale gekommen und ich finde, er entwickelt sich da weiter, er hat auf jeden Fall, ist er für mich ein mit der Einstellung hat er die Chancen auf jeden Fall, sich in den Top Ten zu etablieren. So sehe ich das. Ja, auch von seiner Gewalt her, von seinen Schlägen. Muss ich sagen, finde ich schon, dass er da einen sehr fokussierten Eindruck macht.
Auf jeden Fall. Ja, du hast schon gesagt, ich bin jetzt kein Riesenfan von seinem Spiel. Ja. Und auch von der Art und Weise, wie er sich auf dem Platz verhält. Er ist halt ein Showmaker und die Amis lieben das. Und es tut sicherlich auch dem Tennissport gut, dass es halt einer ist, der ein bisschen anders ist. Aber mir geht dieses nach jedem Punkt mit der Bock kommunizieren, mit seinem Vater und immer so viel sprechen und coachen und so, ist mir ein bisschen ein Touch zu viel. Aber muss man ihm lassen, du sagst es, er entwickelt sein Spiel weiter und ist eine Konkurrenz für die anderen, weil der schläft nicht.
Richtig.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob du noch mehr zum Münchner Turnier zu sagen hast.
Nee, aber auch da ist es schön, dass es ein 500er ist. Es lohnt sich auch für alle, da mal zu gucken, weil man sieht ja auch die, wenn man auf der Anlage war, man kann wirklich gut beim Training auch zugucken und wirklich einfach diese Gelegenheiten muss man nutzen, weil teilweise sagt, kann man bei solchen Turnieren besser gucken im Vergleich zu den French Open jetzt.
Ja, gehen wir weiter nach Barcelona, oder?
Gerne.
Barcelona, das 500er Turnier, was parallel stattgefunden hat, wie ich finde, ein deutlich besseres Feld. Also wir hatten hier dabei Alcaraz, wir hatten dabei Demi Nauer, der eine super Sandplatz-Saison gespielt hat. Tsitsipas, der traditionell auf der Sandplatz-Saison immer sehr, sehr gut spielt. Arthur Fies, Davidovic Fokina, der eine super Sandplatz-Saison bisher gespielt hat. Rune und auch Kasper Ruth. Also ist schon, finde ich, ein deutlich besseres Feld.
Muss man so sagen,
ja. Muss man ganz klar so sagen. Ja, ich würde mal sagen, auch hier können wir den Sieger direkt vorwegnehmen. Also unglaublich starkes Turnier von Holger Rune, der am Ende gegen Alcaraz im Finale gewonnen hat. Alcaraz war zwar im Finale verletzt, hat es trotzdem durchgespielt, hat dann auch danach das nächste Turnier in Madrid dann rausgezogen, weil er offensichtlich verletzt war. Mhm. Was sagst du zu Holger Rune? Was sagst du zu dem Turnier? Wie schätzt du die Leistung ein?
Ja gut, also klar, das Turnier zu gewinnen, du hast ja gerade die Namen genannt, die da gemeldet haben, alles Sandplatz-Spezialisten und ich denke Barcelona auch durchaus besser besetzt, weil danach direkt Madrid folgt und das ist jetzt von der Distanz her und auch vielleicht von den klimatischen Gegebenheiten ähnlich.
Ja.
München.
Wobei von der Höhe, glaube ich, ist München näher dran als
an Madrid. Ja, genau, von den Temperaturen hat man ja auch jetzt in München teilweise schon Minusgrade erlebt gefühlt. Letztes Jahr erinnere ich mich, dass Struff da mit langen Klamotten gespielt hat, so ungefähr. Also deswegen scheint das noch attraktiver zu sein, aber mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln. Können auch nicht alle in Barcelona spielen. Rune ist für mich eine absolute Blackbox, nenne ich es mal. Er kann, dass er das spielerisch kann, hat er schon bewiesen. Er hat Tausender gewonnen, er hat alle großen Namen auch schon geschlagen, aber hat immer wieder dann auch seine Aussetzer. Hat er danach auch bei seinem Finale in Indian Wells hat er ja Tausender-Finale gespielt. Ja. Danach erste Runde direkt raus, manchmal auch sang- und klanglos. Jetzt Barcelona gewonnen. Kann man ja schon vorwegnehmen. So beim Tausender in Madrid, erste Runde nach einem Satz Aufgabe.
Ohne jetzt irgendwie, dass man sagt, der hat jetzt, also zumindest.
Man möchte ihm jetzt kein nichts unterstellen, aber wie gesagt, es ist so, es fühlt sich an bei ihm wie eine Achterbahnfahrt. Und ich glaube, dass er sehr, sehr großes Potenzial hat, das sehen viele, aber nach wie vor steht er sich, glaube ich, auch am meisten selbst im Weg. Zum Finale hat er eine interessante Aussage getroffen. Er hat sich nämlich gefragt, gegen Alcaraz spielt er, was hat Novak gemacht? Und zwar, was hat Novak gemacht, als er ihn bei den Olympischen Spielen geschlagen hat? Und er ist das in Gedanken, so, da zitiere ich ihn jetzt mal, das Match nochmal durchgegangen. Er hatte sich damals das komplett angesehen. Er fand es ein sehr unglaubliches Match. Und dann hat er sich gedacht, versuch genauso diesen Spielstil von Novak zu übernehmen.
Ja, leicht gesagt, können wir immer auch mal so machen.
Ich versuche das jetzt auch bei meinem nächsten Spiel, dass ich mir sage, ich bin ja ein riesen Roger Federer-Fan. Ich spiele jetzt mal wie der.
Glaube ich schon viele versucht. Ja.
Problem ist, ich werde wahrscheinlich jeden Ball an die Plane zimmern, weil ich denke, ich muss genauso aggressiv spielen wie der. Nein, aber es zeigt ja so ein bisschen auch sein, dass er schon auch ein Selbstbewusstsein hat.
Auf jeden Fall.
Mal zu sagen, ich spiele jetzt mal wie Novak Djokovic und gewinne dann das Finale gegen Alcaraz und er macht es dann auch wirklich. Das zeigt ja irgendwo auch sein Selbstbewusstsein, was er hat und sein Selbstverständnis. Man muss es ihm lassen, wenn er sein Top-Tennis spielt, ist er einfach auch eigentlich für mich ein Top-Ten-Spieler.
Auf jeden Fall.
Aber noch zu unbeständig.
Ja. Ja.
Wie gesagt, man munkelte ja, dass Alcaraz nicht ganz fit ist und hat er ja auch gezeigt, er hat dann in Madrid rausgezogen. anscheinend eine Muskelverletzung. Wie sehr ihn das beeinträchtigt hat, das weiß nur er selbst. Aber jetzt muss man einfach den Hut vorziehen vor der Leistung von Rune.
Ja, und auch seine, er hat ja wieder Veränderungen vorgenommen, er ist wieder zurück bei seinem Jugendcoach und seine Mutter war jetzt auch zuletzt nicht mehr in der Box, die sonst immer dabei war, da so das kleine Veränderungen.
Temporär, genau.
Und hat er, glaube ich, in Indian Wells, da war er im Finale, richtig? Oder war das Miami?
Indian Wells.
Und da hatte er ja auch nach der Siegerehrung, als Zweiter wurde da so ein bisschen geweint, war sehr emotional, weil das erste Turnier war, bei dem nicht seine Familie dabei war.
Ja.
Und jetzt waren die halt auch wieder nicht in der Box dabei, vielleicht sind sie im Hintergrund dabei, keine Ahnung, aber zumindest versuchen sie ja irgendwie was zu verändern oder daran zu arbeiten. Und ich habe da auch wieder, ich bin ja so ein kleiner Theorienaufsteller. und zwar, wenn man das so, man versucht hier immer Alcaraz und Sinner so ein bisschen zu vergleichen mit der Rivalität von Federer und Nadal. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut. Erstens, weil sie die 1 und 2 der Welt sind oder die momentan zwei besten Spieler oder erfolgreichsten Spieler. Und natürlich auch einen ähnlichen Sympathiestatus haben bei den Fans. Ja. Die werden geliebt überall, wo sie hinkommen. Und dann hast du so jemanden wie Djokovic, der da plötzlich da reinkam. Ja, der jetzt vielleicht nicht so geliebt ist von den Fans, der sich da so ein bisschen das alles hart erarbeiten muss. Und so ähnlich ist es auch in dieser Dreierkonstellation. Und ich habe das Gefühl, dass es auch so kommen wird. Okay. Dass der Rune ein bisschen länger braucht, bis er da ankommt. Ja, weil der muss einfach im Kopf, glaube ich, auch ein bisschen klarer werden. Er ist einfach so sau verbissen und hat, glaube ich, seine Emotionen noch nicht so ganz im Griff.
Ja.
Und ich glaube, der leidet wahrscheinlich auch sehr darunter, dass die anderen beiden einfach überall, wo sie hinkommen, so geliebt werden. Und er muss sich hart erarbeiten und kommt nicht so gut an einfach wie die anderen beiden.
Ja, weil er es auch selbst dafür verantwortlich ist.
100%, ja. Aber ich glaube, dass der so einen Ehrgeiz hat und so einen Ansporn da drin sieht, dass er da irgendwann dran anknüpfen wird und er wird das Leben auf jeden Fall die nächsten Jahre den richtig, richtig schwer machen. Bin ich fest von überzeugt.
Ist für mich auf jeden Fall ein Spieler, bei dem ich, wenn ich selber in die Spiel, zu der Spielklasse dazugehören würde, von der Spielstärke sagen würde, oh, gegen Rune ist eklig,
ja.
Weil der unberechenbar ist.
Ja.
Ja, der kann ein Match noch drehen, weil er dann plötzlich sozusagen
bocklos spielt.
Ja, in Anführungsstrichen, ist mir alles scheißegal.
Furchtlos so ist,
ja. Ja, und jetzt knallt er alles rein und er kann auch die Bälle einfach nur hoch reinspielen, er kann druckvoll spielen, also er kann ja von seinen Schlägen her alles, ist wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Für mich einfach dadurch, dass er, weil er einfach wirklich unberechenbar ist, man weiß nicht, was bei ihm kommt.
Ja, ja, also ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen Zeit,
auf jeden
aber ich
Fall.
Glaube, dass der sich da auch da vorne da festbeißen wird.
Ist ein junger Kerl, der braucht noch Zeit.
Ansonsten zu Barcelona, also Tsitsipas musste rausziehen gegen Arthur Fies im Viertelfinale.
Mhm.
Und er ist dann nach dem Turnier, oder beziehungsweise jetzt nach dem Turnier in Madrid, ist er jetzt die 19. der Welt. Also er hat ordentlich Punkte verloren. Finde ich schon krass.
Ja, kommen wir ja gleich auf Madrid, aber hat er danach auch schon gesagt, dass er so ein bisschen das Vertrauen auch in seine Vorhand verloren hat.
Ja, und das ist eigentlich sein bester Schlag.
Und da meint er, das hat er noch nie erlebt. Und jeder, der vielleicht von seinem eigenen besten Schlag ja, weiß, dass man sich auf diesen verlassen muss oder kann und dann plötzlich funktioniert das auch nicht mehr, dass der macht für mich keinen guten Eindruck gerade.
Ja, ich meine, klar, wenn du deine ganzen Punkte oder so tolle Turniere immer spielst auf Sand und gehörst dazu den absoluten Topspielern,
ja.
Und plötzlich bist du die 19. der Welt, ich glaube, da verändert sich schon auf einmal einiges und du denkst du nach und dann bist du unsicher.
Genau.
Auf jeden Fall.
Ja,
und das Gleiche ist Casper Ruud passiert, der ist auch der ist ausgeschieden gegen Holger Rune im Viertelfinale. Und der ist dann auch aus den Top 10 rausgefallen.
Ja.
Der war dann plötzlich die, ich glaube, 15 der Welt. Ja, ist schon mal zwei absolute Topspieler, die so lange in den Top 10 waren, fallen plötzlich raus.
Richtig, ja.
Haben es ja schon vorher angekündigt. Viele Spieler, die da in der Sandplatzsaison Punkte zu verteidigen haben. Rublev, der letztes Jahr Madrid gewonnen hat, gegen Oja Aliassim im Finale. Mhm. Das heißt, die beiden haben auch ultra viel Punkte zu verteidigen in Madrid oder hatten sie zu verteidigen. Ja, da ist auf jeden Fall die Chance für viele, einfach danach zu rücken. Und das haben wir jetzt ja auch gesehen wie heißt der, Draper,
ja.
Der jetzt schon sich einen Platz in den Top 10 sichern konnte und ja dann auch, kommen wir gleich in Madrid drauf zu sprechen, ganz gut gespielt hat. Von daher spannend für mich, dass so Leute wie Tsitsipas da einfach jetzt noch keinen Anschluss gefunden haben und einfach viele Punkte haben liegen lassen.
Ja. Genau.
Umso interessanter aber, dass zum Beispiel Demi Nauer und Davidovic Fokina, die schon in Monte Carlo so gut gespielt haben, wieder im Viertelfinale waren.
Ja, also Davidovic Fokina, muss man ja einfach sagen, spielt schon eine stabile Sandplatzsaison. Finde ich, ist auch ein geiler Spieler von seiner Art und Weise, wie er spielt. Hatte jetzt auch in Madrid wirklich ein starkes Match gespielt gegen Zverev, knapp verloren, ja. Aber ist auf jeden Fall ein, auch ganz, finde ich, so ein ganz unangenehmer Sandplatzspieler, weil der hat für mich so ein Fighter bis zum letzten Punkt.
Ja, ja.
Also so.
Ja.
Und ist auch ein emotionaler Spieler, der ganz gerne mal die Fans mitnimmt.
Wird ihr manchmal zum Verhängnis? Gerade ja, in engen Moment.
Hast du recht, ja.
Ja, das zu Barcelona. Ich würde sagen, gehen wir weiter zum 1000er in Madrid.
Richtig.
Also da waren ihr dann, ja, bis auf Sinner, alle Top-Leute am Start, also Zverev war am Start. Alcaraz war nicht am Start, Entschuldigung. Alcaraz hat ja rausgezogen
dann nach dem Finale. Genau. Barcelona wegen Sinner nicht dabei.
Sinner nicht dabei.
Djokovic aber nicht dabei.
Nee, Djokovic war dabei.
Oh, Entschuldigung, ja.
Djokovic war dabei. Ja, und wie gesagt, Spieler wie Rublev, die Punkte verteidigen müssen, Tsitsipas und Roth, die nicht mehr in den Top Ten sind und da reinkommen. Mhm. Also wieder ein sehr, sehr wildes Draw, sage ich mal, sehr durchmixt.
Ja.
Ja, mit wem wollen wir starten? Ich würde sagen, mit dem Banger überhaupt, mit Djokovic, der in der ersten Runde gegen Arnaldi gespielt hat. Gegen ihn hat er schon mal in der ersten Runde verloren. Ich glaube, letztes Jahr in Indian Wells oder Miami.
Ja.
Und hat dort wieder in zwei Sätzen verloren. Hat jetzt zwei Erstrundenniederlagen in Folge. Was sagst du dazu?
Ich glaube, er fährt ja zu den French Open jetzt.
Weil er jetzt in Rom nicht spielt.
Richtig. Ohne einen Sandplatzsieg. Und das, glaube ich, kam mir bei ihm noch nie vor. Ja, er sagte, er muss sich da mit dieser Realität, mit einer neuen Realität für ihn, dass er im Endeffekt nicht mehr um die Titel spielt, sondern halt gerade gucken muss, dass er mal ein Match gewinnt. Das ist eine neue Realität bei ihm eigentlich.
Überhaupt mal einen Satz, ne? Noch kein Satz gewonnen aus Land.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er, also das ist auch wieder, komme ich mal zu einer Theorie.
Oh,
dass geil. Er natürlich auf der einen Seite trauert er so diesen alten Zeiten hinterher ich glaube, dass Nadal und Federer zurückgetreten sind und Murray seine größten Rivalen, das hat bei ihm auch was bewirkt.
Dass dieser Antrieb fehlt.
Vielleicht fehlt da so ein bisschen dieser Antrieb und dass er sich jetzt auf eine neue Generation, neue Art Spieler einlassen muss und ich habe das Gefühl, wie er sich auch so ein bisschen auf dem Platz verhält, so ein bisschen trotzig manchmal. Auch im Training gibt es Videos, wo er einfach mal so sagt, warum mache ich die ganze Scheiße eigentlich hier eigentlich? Dass er vielleicht so ein bisschen auch anfängt zu zweifeln, ob er das noch will.
Also Bock drauf hat,
ja. Oder noch Bock drauf hat und ob er. Ich bin gespannt, weil man darf Novak Djokovic niemals abschreiben und sagen, das wird nichts mehr. Aber sein letzter großer, wir sind ja von ihm eigentlich immer gewohnt, dass er alles gewinnt. Ja, sein letzter großer Titel war Olympia, hat letztes Jahr keinen Grand Slam gewonnen, er hat dieses Jahr noch keinen großen Sieg gefeiert, natürlich bitter Australian Open verletzungsbedingt rausziehen müssen. Aber ihm fehlen die Erfolge. Ich glaube, er ist ein erfolgsverwöhnter Spieler und wenn das jetzt längere Zeit nicht anhält, irgendwann kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht überraschend, also wäre jetzt für mich keine Überraschung, wenn er sagt, ich höre auf.
Ja.
Aber mal abwarten.
Man darf nie abschreiben.
Es ist ein Typ, wo ich immer gesagt habe, er wird der erste 40-Jährige, der einen Grand Slam gewinnt und ich traue ihm das auch zu. Ja, weil er ist nach wie vor topfit und Novak Djokovic darf man niemals abschreiben.
Nee, darf man nicht. Und ich glaube auch, ein Grand Slam ist für ihn auf jeden Fall, es ist schwerer, ihn zu schlagen, weil du musst drei Sätze gegen ihn gewinnen. Er hat nochmal mehr Chancen, nochmal zurückzukommen und sich reinzuspielen. Und vermeintlich hast du auch in den ersten Runden leichtere Aufgaben als bei einem 1000er.
Richtig.
Ja, weil das einfach da nicht so krass gebündelt ist, sondern du hast halt einfach ein größeres Feld und hast dann nochmal 64 Spieler mehr im Feld, die gegen die du spielst. Und gibt ihm mehr die Möglichkeit, sich einfach reinzuspielen, glaube ich.
Und das ist gerade die Leute, die 20 Grand Slams gewonnen haben, wie ein Novak Djokovic, also über 20 Grand Slams, die wissen ganz genau, was man bei den Grand Slams zu tun hat. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ich bin wirklich gespannt. Er ist natürlich kein Top-Favorit, muss man ganz klar so sagen.
Das sind die Fragezeichen, die ich habe, weil ich weiß jetzt nicht, ob die French Open das richtige Turnier ist, um sich sozusagen da durchzukämpfen, durchzubeißen und dir dein Selbstvertrauen zu holen, weil das so ein körperliches Turnier ist. Ja, also alle Turniere sind anstrengend, klar, aber ich glaube, wenn man das wahrscheinlich vergleicht, die Wege, die du zurücklegen musst auf Sand, im Vergleich dann zu Wimbledon auf Rasen, ist wahrscheinlich schon dann deutlich körperlicher auf Sand. Ob er die Körner hat, er hat ja schon beim Australian Open rausziehen müssen wegen der Verletzung, musst du auch schon gut vorbereitet sein. Also da fehlen dir dann wahrscheinlich schon die Matches vorher, die du halt nicht hast.
Genau, die hat er jetzt ja nicht gehabt. Ja. Also ich bin auch gespannt, aber abschreiben sollte man ihn nie.
Auf gar keinen Fall.
Ja,
ja, gehen wir zu Zverev mal wieder. Er liefert ja immer für uns Gesprächsbedarf und ich habe das Gefühl, wir drehen uns immer im Kreis und reden immer wieder über die gleichen Sachen, aber ja, es wird nicht langweilig.
Also ich muss sagen, ich habe sein erstes Match gesehen gegen, war glaube ich gegen Bautista Agut.
Das haben wir hier zusammen geguckt, ja.
Da hat er krank gespielt.
Ja, okay. Muss man aber auch sagen, Bautista Agut ist einfach weit, weit weg mit seinem Spiel, ist einfach nicht mehr modern, sagen wir es mal so.
Ja, aber trotzdem, ich finde, der muss ja sagen, Zverev sagt, Madrid ist sein Lieblingsturnier, die Höhe kommt ihm, er hat das schon häufig gewonnen und ich finde, er hat total mit Selbstbewusstsein nach seinem München-Sieg der erste Runde gespielt. Der hat den im ersten Satz, den Bautista Agut vom Platz geschossen, finde ich. Und auch wenn sein Spiel nicht mehr modern ist, muss ihn erstmal vom Platz schießen.
Ja klar, der tut ihm überhaupt nicht weh.
Hat ihm überhaupt nicht wehgetan, aber da habe ich schon gedacht, ah oh krass, okay, das liegt ihm das Turnier, das kann was werden. Zweite Runde war dann gegen
Davidovic Fokina, haben wir ja schon gesagt.
Genau.
Richtig ekliger Gegner, saustarke Saison.
Richtig.
Kann ihm schon wehtun und das hat er auch.
Hat er auch.
Ergebnis war aus Sicht von Zverev 2-6, 7-6, 7-6.
Auf jeden Fall hätte das auch andersrum ausgehen können. Da gab es ja diese Szene, wo mal so gleich die Zverev eine Verwarnung eingebracht hat, dass er das Hawkeye hat einen Ball. Davidovic Fokina hat einen Stopp erlaufen, spielt einen Ball knapp an die Linie. Hawkeye sagt, der Ball war drin. Der Ballabdruck sagt, den der Zverev dann mit seinem Handy fotografiert hat, dass er offensichtlich aus war.
Was sagst du dazu?
Ich sag, das Hawkeye ist totaler Scheiß. Dieses Electronic Line Calling, das ist ja Electronic Line Calling auf Sand. Das heißt, es gibt keine Linienschiedsrichter mehr auf dem Sandplatz. Sage ich ganz ehrlich, da kann das System nur schlecht aussehen und da kann auch nur der Schiedsrichter schlecht aussehen, weil wir hatten es ja schon mal, ich weiß nicht mehr, bei wem das war, letztes Jahr, ich glaube Wimbledon war das doch, die Diskussion mit dem Hawkeye war das jetzt, ich glaube sogar beim Zverev, letztes Jahr French Open, meine ich, mit dem
im Finale?
Ach, war das nicht bei einem Zverev-Match, wo der Ball irgendwie so ganz knapp aus war? Und
es war doch im Finale sogar gegen Alcaraz, ja, wo er so einen Ball bei einem wichtigen Punkt und wo er danach gemeint hat, ah ja, das war auch wieder unglücklich für ihn.
Genau, sowas. Also wie gesagt, ich glaube, es hat ja gezeigt, es hat eine Ungenauigkeit und auf Sand ist es für mich ganz klar, ein erfahrener Schiedsrichter und jeder erfahrene Tennisspieler, bei einem Ballabdruck gibt es in der Regel keine zwei Meinungen, entweder der ist aus oder der ist drin, aber wenn du halt dieses Electronic Line Calling hast und das hat eine Ungenauigkeit und das ist dann, die Ungenauigkeit trifft halt auf bei den knappen Entscheidungen, ja, knappen Bällen. Und wenn der offensichtlich der Ballabdruck aus ist, aber das Ding sagt, der Ball ist drin, dann frage ich mich halt, das ist ein Joke. Auf Sandplatz hat das nichts zu tun, nichts verloren. Auf einem Hartplatz, auf einem Rasenplatz, wo du die Abdrücke nicht richtig nachvollziehen kannst, vollkommen in Ordnung, damit muss jeder leben. Weil wenn du dann 100 Bälle hast, ist vielleicht ein Electronic Line Calling Call vielleicht falsch, ja, aber damit kann jeder leben, weil man kann es nicht nachvollziehen, aber auf Sandplatz, stell dir vor, du schlägst einen Ass zum Match gewinnen, das Ding sagt aus, du gehst, verlierst, kriegst einen Break, gehst auf die andere Seite, siehst das scheiß Ding weit drin, denkst du dir so, hey, ich habe eigentlich gewonnen, weißt du, das ist doch jetzt ein Witz.
Ja.
Und deswegen, meiner Meinung nach, das muss auf Sand abgeschafft werden, da muss der Schiedsrichter wieder entscheiden, das ist ein Sandplatz, da gibt es Abdrücke. Und dann gibt es auch vielleicht mal wieder eine tolle Diskussion zwischen Spieler und Schiedsrichter, aber so ist es ja eine absolute Farce, dass der Zverev hat es ja mit einem Screenshot bewiesen, mit einem Foto. Was will der Schiedsrichter? Der steht ja da wie der Idiot. Der sagt ja, ich kann nichts machen. Wir haben uns hier drauf geeinigt, dass wir hier mit diesem System spielen, aber aus meiner Sicht.
Ja, der Schiedsrichter hat noch gesagt, ja, von hier oben kann ich es nicht beurteilen und ich darf aber nicht runterkommen.
Genau. Also, der Schiedsrichter ist eigentlich nur dafür da, den Spielstand anzusagen und Verwarnung zu verteilen.
Ja, ja, ich habe dem jetzt nichts hinzuzufügen.
Ja.
Gehen wir aufs nächste Match
vor. Ja, genau, um wieder zurückzukommen zum Match. Knapp gewonnen, auch wieder tut ihm gut. Ich fand zwar ein gutes Match und Davidovic Fokina zeigt halt auch eigentlich, er knackt so, ist so knapp dran an so einem Sieg.
Aber man muss halt mal knacken.
Man muss einfach mal gewinnen. Ja, und dann?
Dann dachte ich eigentlich, okay, jetzt nochmal so ein enges Ding gewonnen. Jetzt ist er wieder in diesem Modus. Der Knoten ist geplatzt und der hat so ein Selbstbewusstsein. Hat gegen.
Und man hat ja irgendwie auch im Tableau dann so gedacht, so, wer soll den jetzt stoppen? Halt, ja. Ne? Also, wer ist da jetzt, der den Zverev stoppen kann? Und dann kommt ein
Cirundolo,
sein Angstgegner.
Ja, kann man so sagen. Beide, also Cirundolo und Fokina, beide so um die 20 der Welt. Cirundolo 20, der Davido Fokina 26. Hat auch einen Grund, warum die 20 und 26 sind und nicht Top 5, ne?
Ja.
Aber gut, Cirundolo gewinnt in zwei Sätzen 7-5, 6-3.
Ja, und man kann ja auch mal ganz kurz und knapp, muss ich jetzt ehrlich sagen, mal eine sympathische Antwort. Von Zverev hat er gesagt, natürlich ist er enttäuscht darüber, dass er das verloren hat. Gerade in Madrid hat er immer sehr gut gespielt und hat gezeigt, dass er das Spiel gewinnen kann. Ich zitiere das jetzt mal sinngemäß. Insgesamt hat er den Eindruck von sich selber, dass sich sein Spiel verbessert hat. Finde ich jetzt auch im Vergleich zu den Wochen vorher. Ja, aber diesmal war der Gegner einfach besser. So etwas passiert im Sport. Also er erkennt es an, dass der Cirundolo einfach besser war. Hat man ja auch schon mal andere Zitate von Zverev gehört, dass er einfach unglaublich scheiße gespielt hat, aber so muss man einfach mal sagen, er erkennt das an, dass Cirundolo vielleicht einfach an dem Tag besser war.
Und ja, so sehe ich's auch. Faire Antwort, ja. Und ich glaube, das haben wir ja jetzt auch häufiger von den Spielern in den letzten Wochen und Turnieren gehört, dass sie kommentiert haben, dass einfach das Feld so eng beieinander ist und das Niveau so unglaublich gut geworden ist. Da haben wir Zverev, der das gesagt hat. Da haben wir Bublik, der das auf dem Platz gesagt hat. Das war eine ganz witzige Szene, weil er hat nämlich mit dem Schiedsrichter, mit dem Mohamed Layani, genau, gesprochen und hat mit ihm dann so einen Dialog gehabt und gemeint, ey, ist unglaublich schwer geworden. Überleg mal, Tennis vor 5 Jahren war noch so einfach. Und genau, jetzt guck dir den Typen an, da hat er gegen Magic gespielt. Wie gut er ist, unglaublich. Ja. Und der ist noch nicht mal Top 10.
Oh ja, und der, ich glaube, Zverev wurde irgendwie in einem Interview auch gefragt, ja, ist das die Top 10 jetzt? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Frage so gestellt wurde, ob die Top 10 von heute schlechter ist als die vor 15 Jahren oder so. Oder vor 10 Jahren, aber irgendwie so, ja. Klar, da waren damals halt die großen 3 oder Big 4 und der Potro und wie auch immer. Also die Top Ten war damals schon richtig stark. Aber was sich geändert hat aus seiner Sicht ist, ja, zwischen 10 und 20 und zwischen 20 und 30, da ist das einfach viel, viel enger beieinander gerückt. Da sind viel, viel stärkere Spieler und das sehe ich auch so. Ja, also dass da gerade so diese Dichte bei den Top 30 Spielern einfach unfassbar eng geworden ist.
Ja, und ich habe ja mal letztens eine Theorie aufgestellt, dass ich gesagt habe, ich glaube, dass die aktuelle Top 10 schlechter ist als die Top 10 früher.
Ja.
Jetzt sagen die Spieler natürlich alle, ja, das liegt aber daran, weil halt hinten das Feld so eng beieinander zusammengerückt ist und ja, alle so gut sind. Das stimmt mit Sicherheit auch. Aber trotzdem bleibe ich dabei, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so einen Spieler rauspicke aus den Top 10 oder so 2, so ein Rublev und so ein Medvedev. Die haben bewiesen, dass sie da stehen können und dass die auch Grand Slams gewinnen können, ja, jetzt die Medvedev. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die auf das, was dann hinten dran passiert, die anderen Spieler entwickeln sich weiter, dass sie darauf eine Antwort finden und sich auch wieder weiterentwickeln. Wenn wir jetzt die Top 4 nehmen, von früher die Big 4, da haben wir schon oft drüber gesprochen, die haben sich immer weiterentwickelt. Die sind immer mit dem Spiel gegangen und haben immer auf das reagiert, was gekommen ist. Wenn andere, ja, Spieler gekommen sind, die plötzlich einfach super gut waren und haben das Spiel angepasst, haben die wieder geschafft, das Spiel weiterzuentwickeln, zu revolutionieren.
Mhm.
Und das kriegen die aktuell, bis auf Alcaraz und Sinner, nicht wirklich hin, muss man sagen.
Ja. Gebe ich dir recht, dass da ein paar Spieler dabei sind, gerade so ein Rublev, haben wir darüber gesprochen, dass da einfach irgendwie so ein bisschen, man kann sich gar nicht vorstellen, dass er da sich aktuell auch weiterentwickelt. Ich meine, er hat einen neuen Coach, Safin, wie auch, man muss ihm auch Zeit geben, aber
auch Medvedev, oder?
Medvedev ähnlich. Ich sehe immer nur Videos, wo er sich auf dem Sandplatz völlig ungrazil bewegt. Man fragt sich so, also das ist ja nicht das erste Jahr, dass du auf Sandplatz spielst. Ja. Und die Ergebnisse passen bei ihm ja auch nicht, haben wir auch schon beim letzten Podcast darüber, ja, gesprochen, seit, glaube ich, 2023 kein Turnier mehr gewonnen. Ja. Das ist ein Top-10-Spieler. Ja. Ja, klar, die Dichte ist sehr, sehr eng geworden. Ich sehe das ganz genauso. Aber trotzdem muss es ja Leute geben, die sich ja trotzdem absetzen. Und natürlich, wenn halt ein Alcaraz nicht spielt, ein Sinner nicht spielt, ein Djokovic vielleicht nicht in seiner Form ist aktuell, ein Zverev auch nicht, ja, dann ist der Weg halt frei für andere Leute. Und das haben wir bei dem Turnier, finde ich, auch schon wieder gesehen.
Ja, wenn wir uns das Viertelfinale angucken, da kann ich ja mal die Namen durchgehen.
Ja.
Cirundolo gegen Magic, Roth gegen Medvedev, Draper gegen Analdi und Musetti gegen Diallo.
Genau.
Da haben wir zwei Spieler nur aus den Top 10. Entschuldigung, 3. Musetti ist die 10, Draper die 5, Medvedev die 9.
Mhm.
Dann haben wir einen, der ist 20. 22 und 2, die haben gar kein Ranking. Mhm. Also, war nicht gesetzt, so meine ich das, ja. Das ist schon für einen Tausender eigentlich schon, das hatten wir ja in den letzten 20 Jahren nicht auf Sand, weil immer, ja, Nadal dabei war.
Richtig.
Ist schon so offen wie nie, haben wir jetzt schon oft thematisiert. Aber es gibt dann doch wieder Spieler, die diese Chance nutzen, wie ich finde, so ein Musetti zum Beispiel oder Draper.
Ja.
Ja, die einfach irgendwie es geschafft haben, ihr Spiel in letzter Zeit so weiterzuentwickeln, dass sie sich dann doch durchsetzen, findest du nicht?
Ja, gerade auch so in einem Fall von Musetti, hat er gesagt, nach dem Monte Carlo Ding hat sich was bei ihm verändert.
Top-10-Spieler geworden?
Genau, ja, es hat sich bei ihm im Kopf was verändert. Er glaubt da jetzt dran, einfach sozusagen mit den Großen mitzuhalten zu können. Und ich finde, das hat man jetzt bei dem Turnier in Madrid wieder gesehen. Abgesehen davon, dass es, finde ich, ein wunderschöner Spieler ist, von seiner Spielstil zuzugucken. Finde ich einfach nur unfassbar geil.
Hat dann ein Mega-Match gegen Draper gespielt.
Hat ein Mega-Match gegen Draper gespielt.
Vielleicht und, interessante Side-Info. Er hat noch nie gegen Draper gewonnen. Die sind einen Jahrgang, haben unglaublich oft in der Jugend schon gespielt. Er hat noch nie Draper geschlagen.
Krass.
Und auch jetzt nicht. Aber ich fand, es war ein mega geiles Spiel.
Ich auch, auf jeden Fall.
Bevor wir über Draper und das Finale sprechen, gucken wir uns die obere Hälfte an.
Ja.
Da war Cirundolo gegen Mengic. Auch wieder krass, dass Mengic schon wieder in einem Tausender-Viertelfinale ist.
Ja.
Mit dem Alter. Ja. Und auch einfach auf einem anderen Belag, einfach auf Sand jetzt.
Ich wollte gerade sagen, ist ein Sandplatz, ne?
Und hatte eigentlich auch die Chance, war drauf und dran, Cirundolo zu schlagen. War 6-3 vorne und hat im zweiten Satz viele Chancen gehabt, hat dann aber 6-7 verloren, 2-6. Da war dann am Ende die Luft ein bisschen raus.
Mhm.
Somit Cirundolo im Halbfinale. Und Casper Ruud, der rausgefallen ist aus den Top 10, aber dann direkt die Chance ergriffen hat, in Madrid wieder Punkte zu sammeln und hat sich dann gegen Medvedev durchgesetzt, relativ deutlich, mit 6-3, 7-5 und hat dann gegen Cirundolo im Halbfinale gewonnen und ist somit gegen Draper am Sonntag im Finale gestanden.
Ja.
Das Match hast du auch gesehen.
Ja.
Wir haben ja noch geschrieben und haben beide gesagt, mal ein richtig, richtig schönes Finale mal wieder.
Ich fand, das war ein absolut geiles Finale. Abgesehen davon, Shootout an die Kameraführung, dass man teilweise diese Kamera, die da so
mitfährt,
Court-Level mitfährt, das war mal schön zu sehen. Ja. Manchmal hat es ein bisschen genervt, weil ich würde mir lieber eine feste Kamera hinten wünschen, dass man einfach nur das Standbild sieht. Aber das war wirklich mal schön zu sehen, weil man sieht da auch eine andere Perspektive, wie hoch die teilweise spielen. Aber jetzt zurück zum Spiel. Ich fand, das war ein richtig unterhaltsames Match. Ich fand, das war von beiden ein richtig gutes Niveau. Und es war mal wieder ein Match, wo ich sage, das hat mich gefesselt von Anfang bis zum Ende. Interessant fand ich die taktische Ausrichtung von beiden. Ich fand, also um grob zu sagen, ich hatte das Gefühl, dass Draper eigentlich die ersten beiden Sätze besser war. Hatte ja 5-4 im ersten Satz.
5-3 sogar, glaube ich.
5-3, also 5-4 eigener Aufschlag.
Ja.
Hat er 5-3 geführt gehabt. 5-4 eigener Aufschlag. Hat irgendwie dann für mich den Faden verloren und dann innerhalb von kurzer Zeit 3 Spiele verloren, hat 7-5 den Satz abgegeben, hat auch seine Reaktion gezeigt, dass er damit gar nicht einverstanden war.
War richtig sauer.
Aber ich habe auch gedacht, das gibt's doch nicht. Er gibt jetzt hier in kürzester Zeit, also man kennt das ja selber von seinem eigenen Spiel, aus dem Nichts, zack, verlierst du 3 Spiele und hast den Satz verloren. Das kann doch nicht wahr sein, was ist denn hier gerade passiert? Weil ich fand, er war bis zum 5-4 der bessere Spieler. Interessant von seiner Spielart, auch im zweiten Satz war, ich finde, er hat dem Casper Ruud super oft in die Vorhand gespielt.
Mhm.
Und zwar mit der Rückhand, cross, geschossen, immer in seine Vorhand. Was ich jetzt so gedacht hätte, vielleicht eher den Casper Ruud auf der Rückhand halten, hat er gar nicht gemacht, finde ich. Er hat ihm, also vielleicht ist es auch nur so eine subjektive Meinung, ich finde, er hat ihm super häufig in die Vorhand gespielt, was ja auch, finde ich, zum Erfolg geführt hat. Weil hätte er den ersten Satz gewonnen und den zweiten Satz genauso gespielt, weil ich finde, im zweiten Satz war er deutlich stärker und gerade Mitte, Ende des zweiten Satzes hat er so einen kranken Lauf geschoben, der Draper, was der für Bälle gespielt hat. Da hat der Ruud teilweise Standing Ovations gegeben, so ungefähr gesagt, einfach zu stark. Und im dritten Satz fand ich sehr, sehr ausgeglichen. Es waren ja auch teilweise sehr lange Aufschlagspiele. Aber Ruud ist nach wie vor für mich ein unglaublich starker Sandplatzspieler, weil er sich saugut bewegt. Was er mit seiner, welche Position er mit der Vorhand abdeckt, das ist unglaublich. Angefangen beim Return. Von der Vorteilseite, wenn der Draper aufgeschlagen hat, als Linkshänder mit seinem Slice teilweise, hat er mit der Vorhand retourniert. Also er ist so weit umlaufen, kommt schnell zurück und kann den nächsten Mal wieder mit der Vorhand spielen. Also es war schon beeindruckend, weil das könnt ihr mal alle selber ausprobieren. Versucht mal von der Vorteilseite einen Kickaufschlag vom Gegner, der auf die Rückhand kommt, mit eurer Vorhand zu umlaufen.
Ja, geht aber gar nicht, weil da, wo der steht, kannst du auf
unseren Plätzen nicht mehr stehen,
weil der ist der Zaun.
Da steht der Zaun. Aber komm mal so schnell wieder zurück. Ja, also das ist schon wirklich stark. Und auch, für Sandplatz, seine Rückhand, die hat er auch da den Sandplatz gut angepasst. Halt viel Spin hoch und rein. Und deswegen
teilweise auch sehr früh genommen und cross reingeschossen.
Genau. Also wie gesagt, er hatte ja gesagt, dass er so ein bisschen Probleme hat, sich da Hilfe geholt hat mental und jetzt wieder Spaß am Tennis hat und wie auch immer. Aber das ist für ihn ein wichtiger Sieg, ein ganz wichtiger Sieg. Er war als Kind da, als 10-Jähriger hat er sich das zum Geburtstag gewünscht und hat für ihn jetzt schließlich erkreist, dass er das Turnier gewonnen hat. Zum Match An sich, muss ich sagen, war das ein richtig unterhaltsames Match. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Ja, wichtig für Rot ist jetzt wieder die 7 der Welt. Also war nur ganz kurz aus den Top 10 raus. Das natürlich spricht auch für ihn, dass er dann direkt eine Reaktion drauf zeigt und sich wieder da zurückkämpft.
Ja.
Ja, ich glaube, du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, das war ein schönes Beispiel dafür, dass ein
Wie hast du das denn so taktisch gesehen? Also was fandest du denn interessant? Also ich fand das, was mir halt am meisten aufgefallen ist, wie oft ich fand, dass der Draper, seine Rückhand steht sehr nah an der Linie. Ich meine, spielt die auch sehr flach, aber wie oft er die Cross auf die Vorhand geschossen hat.
Ja, also was ich zum Finale sagen kann, ist einfach, ich glaube, es ist ein schönes Beispiel, dass man einfach mal sieht, dass der Draper eigentlich der Spieler war mit den besseren Chancen, mit mehr Chancen und der auffälligere Spieler, der mehr gearbeitet hat gefühlt, am Ende dann verliert. Das passiert auf Sand.
Ja.
Und der Ruth, der eigentlich nur solide seinen Stiefel runtergespielt hat, sehr unaufgeregt, sehr unspektakulär, gewinnt am Ende. Das zeigt einfach, dass auf Sand nach wie vor einfach ein solides Tennis sich am Ende auszahlt. Ich finde, was man bei Draper auf jeden Fall gesehen hat, im ersten Satz, der hat so dominant gespielt, der hat so eine Power, der Typ, so eine Kraft, so eine Power, der spielt so, ja, kraftvoll.
Ja.
Dann hat er sich ja dann so geärgert, als er den Satz verloren hat, hat er irgendwie gesagt, I'm dead, er kann nicht mehr, so ungefähr.
Mhm.
Und hat auch dann, glaube ich, am Ende vom Match ein bisschen mit Krämpfen zu kämpfen gehabt. Und das ist ja immer schon ein Problem von ihm gewesen. Und ich glaube, das ist auch immer in seinem Kopf drin, oh Gott, nicht, dass ich wieder Krämpfe bekomme und körperlich Nachlass. Und deswegen hat er sich, glaube ich, auch so geärgert, weil er wusste, scheiße, jetzt nochmal 2 Sätze, der Satz ist eigentlich mir gehört, das wird jetzt richtig anstrengend. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken bei ihm, dass sein Spiel zu kraftvoll ist, zu powerful ist, dass er zu viel Kraft aufwenden muss, um so jemanden zu schlagen. Weiß ich nicht, ob er das jetzt beim French Open auch durchhalten kann, dieses kraftvolle Tennis. Aber er muss wahrscheinlich auch einfach dazulernen. Ja, und zu der Strategie. Also ich habe jetzt, was das den Draper angeht, das, was du jetzt gesagt hast, da habe ich gar nicht so sehr drauf geachtet, muss ich ehrlicherweise sagen. Das hast du gut erkannt. Ich habe eher dann so den Ruth beobachtet, so wie er das handelt, also wie er mit diesen schnellen Schlägen umgeht und wie er schafft, irgendwie mit diesen hohen Bällen und mit diesem soliden Tennis eigentlich dann so einen Spieler dann doch auf die lange Strecke dann rausnimmt.
Ja.
Das fand ich ein schönes Beispiel. Auf Sand zahlt sich am Ende dann doch immer wieder diese solide Arbeit aus. Das ist so ein richtiges Arbeiterspiel.
Ja. Ja, man hat ja auch gesehen, da gab es die Statistik, gibt es ja diese Shot-Quality von seinen Schlägen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Parameter da jetzt genau, wahrscheinlich Geschwindigkeit, Rall, Präzision, was weiß ich. Ja, war gerade im dritten Satz von Ruth sehr hoch. Ich glaube, 10 ist der beste Score. Er hat irgendwie 9,2 bei seiner Vorhand. Und zeigt ja auch, ich finde, gerade zum Ende hin, seine Vorhand ist bei Ruth einfach diese Spin-Vorhand, einfach eine Waffe. Und er hat da einfach super viel den Platz geöffnet und dann Longline mit der Vorhand auf die Vorhand von Draper den Punkt geholt. Also ja, gebe ich dir recht. Ich fand auch, dass es irgendwo das Spiel spektakulärer war Draper, solider war ein Ticken Ruth.
Ja.
Ein Ticken.
Und ich finde, gerade bei den letzten 2 Punkten vom Match hat man das schön gesehen. Weil jeder kennt die Situation, du schlägst zum Satz oder zum Matchgewinn auf und du wünschst dir eigentlich einen freien Punkt. So, oh, kann ich jetzt nicht mal einen Ass schlagen oder kann er nicht mal einen leichten Fehler machen?
Ja.
Natürlich, ein guter Gegner gibt dir genau in dem Moment nicht einen leichten Fehler.
Ja.
Und da hat man richtig schön gesehen, wie sehr er sich das erarbeiten muss. Das waren fast sogar für mich die 2 besten Punkte im Match, die der Rot gespielt hat. Und das zeigt wieder, wie du musst dir die Punkte auf Sand einfach erarbeiten.
Ja.
Du bekommst es auf Sand nicht geschenkt. Du musst es dir erarbeiten und musst auch mit der Einstellung reingehen, okay, ich muss jetzt diesen Punkt spielen. Ich krieg das nicht so leicht.
Genau, auf jeden Fall im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich wiederhole mich jetzt zum dritten Mal, ein tolles Match zu gucken, hat richtig Bock gemacht. Also eins der Matches, wo ich sage, das habe ich mir wirklich mal gerne von Anfang bis Ende angeguckt.
Ja, Draper damit auch die 5 der Welt.
Ja, seit im 21. Jahrhundert der 2. Spieler erst, der in die Top 10, in die Top 5 als Linkshänder kommt, nach Nadal.
Krass,
muss man mal sagen, ist schon krass. Von seiner Spielart und Weise. Gerade ich würde man ja vermuten, Sand ist vielleicht nicht sein bester Belag, aber jetzt Finale und ich finde, der hat auf Sand auch schon ziemlich krass gespielt.
Ich habe noch Videos von ihm gesehen nach dem Sunshine Double, als er auf Sand gegangen ist mit seinem Trainer und mit dem Fernley, mit dem anderen Briten, dass die da erst bei der ersten Rutschen geübt haben. Also nicht, dass er es nicht könnte, aber da haben die erst mal mit den Basics angefangen, mit Rutschen üben. Fand ich schon dann auch interessant,
Ja. Zu der Sandplatzsaison, die ja jetzt so ein bisschen für die Profis, ich will ja jetzt nicht sagen, sich dem Ende zuneigt, aber für die ist es ja vielleicht nur noch dieser Monat, weil dann ist ja die French Open und dann ist Feierabend, so im Groben. Es gibt ja immer noch mal dazwischen noch mal eine Sandplatztour, aber Jetzt kommt das Masters in Rom, dann die French Open. Tennis ist, wie wir es schon die ganze Zeit gesagt haben, also das zu tippen, wenn du damit versuchst, dein Geld zu verdienen, schwierig. Jetzt haben wir wieder einen Sieger, den man vielleicht vorher hätte nicht vorhergesehen, vielleicht auch ein Finale, was man nicht geglaubt hätte, mit einem Draper, mit einem Root jetzt im Finale. Es ist einfach wirklich Tennis offen wie nie. Und Rom, jetzt kommt Sinner wieder ins Spiel. Alcaraz ist auch wieder am Start. Wird auch wieder interessant. Und ich habe die Sportshow, beziehungsweise das Sportstudio, hat einen Instagram-Post gemacht. So unglaublich dominant war Nadal auf den Sandplätzen.
Oh ja.
Seit 2005 bis heute. Wir wissen, Nadal hat letzte seine Karriere beendet und hat davor ja jetzt auch nicht gerade viel gespielt. Also hat schon ein paar Jahre, wo er eigentlich gar nichts gemacht hat. Also seit 2005 hat Nadal das Masters in Monte Carlo 11-mal gewonnen. Alle anderen Spiele 9-mal. Seit 2005 hat Nadal das Masters in Madrid 5-mal gewonnen. Alle anderen Spieler 15-mal. Okay, da führt er in der Statistik die anderen. Rom, Nadal 10-mal gewonnen. Alle anderen auch 10-mal. French Open, Nadal 14-mal. Alle anderen 6-mal. Große Titel auf Sand. Seit 2005 gehen 40 Stück an Nadal und alle anderen Spieler seit 2005 haben auch 40 Titel.
Haben ihn endlich eingeholt.
Das heißt, diese Dominanz von Nadal ist völlig absurd. Ja. Das, wenn man sich daran wieder zurückerinnert, muss man sagen. Und ich hatte jetzt gerade am Wochenende, am Samstag mit meinem Mannschaftskollegen Franjo drüber gesprochen, wie krank Nadal diese Sandplatzsaison gerockt hat teilweise. Der ist ja von Turnier zu Turnier.
Das ist ja also alles aufeinander.
Genau. Monte Carlo, ja. Barcelona, alle weggerockt. Madrid, Rom, French Open.
Völlig krank.
Und dann nach Wimbledon geflogen. Ja.
Und da auch noch gewonnen.
Völlig krank. Ja. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dass wir da Teil von diesem Typen waren, ist schon absurd.
Ja, aber du sagst es gerade, es ist nicht zu tippen.
Ja.
Ich habe eben schon angesprochen, das Finale letzten Jahres in Madrid, Oja Aliassim gegen Rublev, die sind beide, Oja Aliassim in der ersten Runde ausgeschieden, Rublev erste Runde Walkover gehabt und dann in der zweiten Runde ausgeschieden. Ja. Rublev noch die 17 der Welt jetzt. Mhm. Und Oja hat auf Sand noch kein Match gewonnen dieses Jahr. Der hat Monte Carlo erste Runde, München, Madrid und dann sogar im Challenger in Estoril erste Runde verloren. Also die Spieler, da hat keiner seinen Platz sicher.
Nee.
Da ist ein Wechsel, ein Wandel drin.
Die wird gerade umgewälzt, die Welt.
Komplett umgewälzt. Genau. Das ist so interessant zu gucken.
Ein Erfolg noch auf Sand, den ich wirklich geil finde, ist Stan the Man Wawrinka hat beim Challenger in Frankreich Aix-en-Provence im Finale als 40-Jähriger knapp verloren im dritten Satz 7-6 gegen Borna Coric, den Kroaten.
Ich habe gerade 3 Stunden 40 gespielt.
Ja.
Kann das sein?
Ja, ich glaube sogar länger war die Spielzeit, weil es gab 2 Regenunterbrechungen und wie auch immer.
Okay. Ich glaube, reine Spielzeit, 3 Stunden 40 habe ich gelesen.
Das kann sein, ich habe es leider nicht gesehen, nur die Highlights. Aber ich habe mir ein bisschen was angeguckt von den Matches zuvor. Wawrinka ist einfach ein geiler Typ. Und man sieht einfach, der hat einfach dieses Star-Appeal, weil wo er hinkommt, er wird einfach geliebt und gefeiert. Was in den Stadien los war bei diesem Turnier, wenn er gespielt hat, ist einfach geil.
3 Stunden 13 hat er gespielt, okay.
Ja, ist aber einfach geil, als 40-Jähriger.
Der liebt es.
Der liebt es komplett. Ja, ja. Und er spielt vielleicht nicht mehr die großen Turniere, aber ich sag mal so, die Challenger, dadurch, dass jetzt irgendwie auch die Masters mit der Länge sich geändert haben, sind ja trotzdem auch brutal besetzt. Also ein Finale im Challenger, Borna Coric gegen Stan Wawrinka.
Das war wieder asozial besetzt, das Challenger.
Das ist dann eher schon so fast schon ATP 500er Qualität.
Ja,
ja, genau. Jetzt geht's nach Rom.
Jetzt geht's nach Rom. Sinner, Comeback.
Genau, Karten werden wieder neu gemischt. Sinner sagt, er weiß nicht, wo er steht. Für ihn zählt eigentlich nur French Open.
Ja.
Understatement. Genau. Ja, genau. Und er hatte gesagt, er hat viel trainiert im Gym und hat auch mit Nachrichten von Spielern bekommen, von denen das nicht erwartet hätte. Und von denen das erwartet hätte, keine Nachricht bekommen, so zu seiner Auszeit und wie auch immer. Aber die Karten werden jetzt mit ihm neu gemischt. Ich glaube, der Sinner wird komplett frisch zurückkommen, während die anderen schon den Sand im Getriebe haben. Und ein Alcaraz hat sich, glaube ich, wieder zurückgemeldet.
Ja, genau. Zverev.
Genau. Das heißt,
der letztes Jahr gewonnen hat.
Das heißt, jetzt beginnt für mich so, wo sich rauskristallisiert. Das
ist so die Generalprobe.
Generalprobe für French Open. Wer sind so die Top-Favoriten und wer ist fit? Wer kann jetzt in der heißen Phase sein bestes Tennis auspacken. Ich bin gespannt.
Ja, und ein Thema noch, was wir uns, glaube ich, für die nächste Folge aufheben müssen. Dann hast du aber auch die Chance, es noch zu gucken, nämlich die Netflix-Doku von Alcaraz.
Genau, die habe ich nämlich mir noch aufgehoben für
die nächste Folge.
Für die nächste Folge.
Guck es dir an bis dahin, dann haben wir nämlich ordentlich Gesprächsstoff, weil ich habe es schon gesehen und mir brennt einiges auf der Seele, was ich loswerden will dazu.
Okay, und dann muss ich mitreden können.
Dann können wir darüber diskutieren.
Ja, gucke ich mir auf jeden Fall an. So, für die meisten von euch da draußen sind die Medienspiele, haben schon gestartet oder gehen jetzt am Wochenende wieder weiter. Viel Erfolg. Denkt dran, was der Joel gerade gesagt hat. Solide spielen. Und wir hören uns dann allerspätestens in 2 Wochen wieder.
Bis dann.
Macht's gut.